Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V. und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen.
Herzlich willkommen zu Ab jetzt Plan B. Heute sprechen wir über eine der schwersten Entscheidungen, vor der Eltern eines schwerbehinderten oder auch erkrankten Kindes stehen. Soll das Kind zu Hause betreut werden oder sucht man sich eine Einrichtung, die darauf spezialisiert ist? Eine Frage, um die niemand wirklich herumkommt, der in einer solchen Situation ist. Vor dieser Frage standen auch wir. Und ich kann sagen, die Entscheidung ist uns auch nicht immer leicht gefallen.
Fakt ist, 90% der pflegebedürftigen Kinder werden zu Hause gepflegt. Viele Familien leisten damit mehr als eine 40-Stunden-Woche. Ja, es ist 24 Stunden rund um die Uhr oft Verpflichtung, Verantwortung, Pflege. Und manchmal denkt man, Mensch, ist so eine Einrichtung sowas wie Abschieben oder ist es vielleicht doch für alle Beteiligten auch eine gute, eine bessere, manchmal sogar die einzige Lösung?
Ja, ich glaube, es gibt da keinen absoluten Weg, sondern das ist sehr, sehr individuell von der Situation abhängig, in der man ist, auch von der Erkrankung des Kindes. Und ich würde davor warnen, so pauschale Urteile zu fällen. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, wenn wir uns einfach mal anhören, wie zwei Mütter in dieser Situation entschieden haben, warum sie auch so entschieden haben, wie unterschiedlich Wege auch aussehen können.
Mit wem hast du da gesprochen?
Ich habe mit Maike und Katja gesprochen, zwei Mütter, die, wie gesagt, sehr unterschiedliche Wege gewählt haben. Beide vollkommen nachvollziehbar. Das ist das Thema in dieser Folge des Podcasts.
Ja, wir haben sie genannt, ein Schlüssel, viele Türen, Einrichtung. Wie kann man sich das vorstellen? Und an dieser Stelle natürlich auch vorneweg auch Plan B, ab jetzt alles anders, ersetzt keine professionelle medizinische, pflegerische oder therapeutische, psychologische Beratung. Unser Podcast basiert auf persönlichen Erfahrungsberichten, viel Lebenserfahrung von Philipp Julius e.V., viel auch durch meine Stiftung Humor hilft heilen in der, ja, in der positiven Psychologie, dieser Idee, dass es nicht nur Medikamente und Fachwissen braucht, sondern auch ganz, ganz viel Humanmedizin. Und dann springen wir mal rein in die Gespräche, die du geführt hast und schauen mal, wohin sie uns führen.
Ja, schön, dass wir uns hier zusammenfinden. Maike und Katja, beide Mütter eines, wie man so sagt, schwerstbehinderten Kindes, eines Mädchen, eines Jungen. Ich bin Katrin Eigendorf. Ich bin auch Mutter eines schwerstbehinderten Kindes. Unser Sohn ist mit 17 Jahren gestorben. Philipp litt auch unter einer sehr schweren Behinderung. Ich weiß also, wovon wir hier reden. Und ich glaube, das Thema, das wir heute hier uns vorgenommen haben, ist ein ganz wichtiges, das allen auf den Nägeln brennt. Die Eltern eines schwerstbehinderten Kindes sind nämlich die Frage, wie bewältige ich diesen enormen Aufwand an Pflege? Bevor wir dazu mal loslegen und auch zu der Frage der Entscheidung, bringe ich mein Kind in eine Einrichtung unter, die sich professionell kümmert um diese Pflege? Schaffe ich das zu Hause zu bewältigen? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage, die sich sicherlich alle Eltern stellen. Fände ich super, wenn ihr euch mal kurz vorstellt, Maike und Katja, vielleicht fangen wir mit Maike an, dass du mal kurz erzählst, wer bist du und wer ist dein Kind?
Wer bin ich? Maike, 42 Jahre, ich wohne in Hamburg und mein Sohn Ben ist inzwischen auch schon 7 Jahre alt. Und zur Familie gehört natürlich noch der Papa und unsere Tochter, die wird jetzt im Dezember 10, die ist gesund, genau, und unser Sohn Ben, der ist an SCN2A erkrankt, das ist eine Genmutation, die wirklich schwere Auswirkungen hat, auch in seinem Falle ganz speziell und so viel zu uns. Ich bin die Mama, die ihr Kind dann inzwischen in einer Wohngruppe untergebracht hat und darüber möchte ich heute gerne sprechen.
Ben ist 7 Jahre jetzt alt, richtig?
Genau, 7.
Super. Katja, magst du mal etwas zu...
Mein Name ist Katja. Wir leben mit unserer Familie in der Nähe von Gießen. Also zu der Familie gehören noch mein Mann, unsere schwerbehinderte Tochter Salome, die ist jetzt auch 17 Jahre alt. Und wir haben noch 3 jüngere Kinder im Alter von 13, fast 10 und 5 Jahren.
Ich habe mir die Bilder eurer Familien angeguckt, die ihr uns geschickt habt, die wir jetzt hier leider nicht zeigen können. Aber ich versuche es mal so zu beschreiben. Wenn ich mir so die Salome angucke, ein 17-jähriges Mädchen, aber was mir direkt aufgefallen ist, so wunderschöne lange Zöpfe hat sie. Da dachte ich direkt an Rapunzel, wie es überhaupt möglich ist, dass man so lange Haare hat, wie wunderschön. Katja, was für ein Mensch ist deine Tochter? Was liebst du ihr an ihr besonders? Was stört dich auch an ihr?
Also Salome ist ein natürlich motorisch schwerst beeinträchtigtes Mädchen, Teenager, eigentlich ja mittlerweile schon junge Frau. Sie liebt es, bei allem dabei zu sein. Also sie ist total gern in Gesellschaft. Sie möchte immer mittendrin sein. Und wir versuchen das auch immer, soweit es uns möglich ist, sie an allem teilhaben zu lassen. Also sie ist natürlich in unserer großen Familie sowieso eigentlich der Mittelpunkt, weil vieles sich um sie dreht, um ihr Befinden, um ihren Zustand. Geht's ihr gut, geht's ihr nicht gut? Sie ist ein sehr fröhliches Kind und sie ist kognitiv relativ fit. Und
lass uns jetzt nicht über die Krankheit reden, weil ich finde,
ja,
mir ist es wichtig, das mal auszuklammern jetzt im Moment.
Die Persönlichkeit meinst du?
Wirklich um über unsere Kinder. Was für Menschen sind das? Also ich meine, ich habe auch einen, wie gesagt, schwerstbehinderten Sohn gehabt, Philipp. Ich habe auch eine Tochter und natürlich, wie alle Kinder, haben die schöne Seiten, aber auch nervige Seiten, die jetzt nicht unbedingt mit der Erkrankung zu tun haben, sondern ich versuche mal so ein bisschen einen Blick darauf zu werfen, was für Menschen sind eure Kinder?
Soll ich weitersprechen? Oder
genau. Ja? Gerne. Okay. Ja, Katja, sag gerne noch ein paar Worte dazu.
Ja, also es ist natürlich auch schwer, einen Charakter zu beschreiben, wenn ein Mensch so gar keine kommunikativen Fähigkeiten im Sinne von Sprache hat. Aber Salome ist ein ganz liebevoller Mensch, den man anmerkt, sie ist unheimlich froh und dankbar, wenn sie dabei sein kann, wenn sie bei uns ist. Man merkt ihr an, dass sie auch dankbar dafür ist, was sie bei uns hat.
Ja, bei Ben ist mir sofort aufgefallen, da musste ich direkt an unseren Sohn Philipp denken. Er hat so was Friedliches und so ein liebes, friedliches Gesicht. Ein unglaublich hübscher Junge auch. Maike, wer ist Ben? Wie ist Ben?
Ben ist dann ungefähr so ein bisschen das Gegenteil von Salome. Also er mag es überhaupt nicht, dabei zu sein, leider. Er braucht ganz viel Ruhe. Es ist ganz schwierig gewesen, auch ihn im Familienalltag zu integrieren. Also sei es mit zur Kita zu nehmen oder Spaziergänge zu machen, am Tisch zu haben. Ne? Man lernt ja so, dass, ich sag mal so, das behinderte Kind, das gehört an den Familientisch. Es wurde mir immer so gesagt. Und zwischen den Behinderungen, da gibt es ja extreme Unterschiede. Und das mussten wir halt ganz schmerzhaft lernen, dass Ben ganz viel Ruhe braucht und viel weniger Input als das, was wir ihm eigentlich immer geben wollten. Ben hat meistens ein sehr friedliches, ruhiges Gesicht, es sei denn, es geht ihm schlecht, dann kann er auch sehr deutlich äußern, dass es ihm schlecht geht. Und ansonsten kann er kommuniziert eigentlich nur mit seinen Augen und dem Gesichtsausdruck. Also er gibt kaum Töne von sich. Ben kann nicht lachen, dass sein Gehirn ist in dem Teil auch so betroffen, wo das Lachen, glaube ich, entsteht, wenn man das so sagen kann. Das heißt, dass da mal was Schönes, was Positives rüberkommt, das ist super, super subtil. Also man muss dann eher darauf achten, dass die die Hände aufgehen, wenn es ihm gut geht. Wenn es ihm schlecht geht, gehen die Hände zu, dann verkrampft er sich. Und wenn es ihm gut geht, wenn zum Beispiel seine Schwester bei ihm ist, er die Stimme mit seiner Schwester hört, dann entspannt er sich manchmal und dann sieht man, es geht ihm gut. Aber das ist sehr, sehr, man muss ihn gut lesen können. Und deswegen ist er irgendwie auch so von allen so geliebt, weil er irgendwie so ein ganz besonderer kleiner Mensch ist.
Das kenne ich, das kenne ich. Das war Philipp auch. Ich will das mal hier direkt nochmal vorausschicken, obwohl ich eigentlich denke, dass es selbstverständlich ist. Die Entscheidung, wie Familien, Eltern mit einem schwerstbehinderten Kind umgehen, ist eine sehr, sehr individuelle. Wahrscheinlich ist sie noch deutlich individueller als generell die Frage, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Weil es eben so wenig Kinder gibt, die genau die gleiche Erkrankung, genau das gleiche Bild haben. Gerade wenn es um eine so schwere Behinderung geht, wie sie unsere Kinder haben und hatten. Deswegen jede Entscheidung, es gibt hier keine Dogmen, ist eine für die Familie sicherlich gut durchdachte und immer richtige. Und warum wir hier jetzt darüber reden, ist, wir möchten eigentlich gerne mal aufzeigen, was sind die Vor- und Nachteile. Was hat euch für diese Entscheidung, was hat euch dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen? Und ich fange mal an mit Katja. Eure Situation ist ja so, dass ihr euch entschieden habt, Salome zu Hause zu pflegen, dass sie in eurer Familie lebt. Sie besucht auch keine Schule, wenn ich das richtig verstanden habe. Doch, ach, sie besucht eine Schule, also das tut sie. Erzähl uns mal, wie sieht das im Alltag aus?
Ja, also Salome ist inzwischen schon seit einigen Jahren auch über einen Intensivpflegedienst versorgt. Wir haben 24-Stunden-Pflege.
Das heißt, es ist immer jemand vom Pflegedienst bei euch zu Hause?
Genau, es ist immer jemand, eine Pflegekraft ist immer hier. Und die begleiten natürlich Salome auch überall hin. Die gehen mit ihr in die Schule, die sind mit ihr hier zu Hause. Nachts haben wir einen Nachtdienst. Das heißt natürlich nicht, dass man als Eltern da fein raus ist und nichts mehr tun muss. Es bleiben trotzdem sehr, sehr, sehr viele Aufgaben an einem hängen, organisatorischer Art, auch immer wieder beobachtend. Anleitend. Eigentlich gucken, dass alles läuft und immer wieder und permanent gucken, dass alles rund läuft. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die haben wir jetzt nicht so von einem auf den anderen Tag getroffen. Wir wussten am Anfang gar nicht, was Salome für eine Erkrankung hat, oder wir wissen es immer noch nicht. Bei Salome ist nie eine Grunderkrankung festgestellt worden. Und es hieß die ersten Jahre immer, vielleicht wird das alles wieder. Vielleicht lernt sie dieses oder jenes. Wenn wir die Epilepsie unter Kontrolle kriegen, kann es sein, dass sie diese und jene Schritte macht. Und es ist aber leider alles ausgeblieben. Und wir haben aber festgestellt, das war auch ganz vorhin, war das ein tolles Stichwort von Maike, dass man die Kinder lesen muss. Und wir haben festgestellt, Salome versteht natürlich viel. Und ich habe dann irgendwann diesen Gedanken gehabt, ich könnte sie nicht abgeben, weil sie würde wahrscheinlich kognitiv verkümmern irgendwo in der Einrichtung. Und wir haben dann gesagt, wir versuchen das zu stemmen zu Hause. Das hat für mich natürlich viele Einschnitte gehabt. Ich bin nicht berufstätig und habe sehr viel Zeit am Anfang, auch als wir noch nicht diese 24-Stunden-Pflege hatten, sehr viel Zeit investiert in alle möglichen Dinge, wo ich mich einarbeiten musste, Pflege, Behördensachen, Krankenkasse, alles Mögliche. Ja.
Aber um nochmal auf den Tagesablauf zu kommen, also Salome steht auf und geht dann Salome, wie das andere Kind, auch zur Schule von 8 bis wie viel Uhr?
Genau, Salome geht morgens in die Schule. Sie wird hier abgeholt. Meistens erst um 9, weil wir sehr viel Zeit brauchen morgens, bis sie fertig ist mit ihrer Morgenroutine. wird sie abgeholt und hat dann an 3 Tagen bis knapp 15 Uhr Schule und an 2 Tagen bis um 13 Uhr. Dann kommt sie wieder nach Hause und dann hat sie hier nachmittags noch verschiedene Programmpunkte, Therapien, Physiotherapie und selbstorganisierte Therapien. Und dann fängt dann auch danach schon die Abendpflege an.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, der maßgebliche Grund, warum ihr euch entschieden habt, eure Tochter zu Hause zu behalten und euch gegen eine Einrichtung entschieden habt, also sei es in Form eines Internats oder sei es in Form einer Dauereinrichtung, ist, dass ihr denkt, dass oder vermutet, dass sie dort nicht richtig gesehen wird und dass sie in ihren Fähigkeiten sich nicht entwickeln kann?
Das ist ein Punkt, ja. Also natürlich, dass sie kognitiv fitter ist als motorisch und ich als Mama das mit meinem Herz auch nicht vereinbaren kann, meine Tochter wegzugeben, wenn ich weiß, sie versteht eigentlich, dass ich sie weggebe. Das wäre für mich wahrscheinlich genauso schlimm wie für sie. Und zum anderen auch natürlich auch die gesundheitliche Situation, wo ich denke, wenn man ein Kind zu Hause beobachtet, ist es was anderes als in einer Einrichtung, wo wechselnde Pfleger sind, wechselndes Personal. Das ist hier zu Hause bei uns auch der Fall. Aber hier gucke ich immer noch mit drauf. Und hier habe ich die, sage ich mal, Oberhand. Mhm. Und bei einem Kind, was wirklich, wo kleine Veränderungen, sie kann sich ja nicht verbal äußern, wo kleine Veränderungen schon innerhalb kürzester Zeit einen sehr großen gesundheitlichen Schaden oder sehr große gesundheitliche Schwierigkeiten nach sich ziehen, ja, habe ich immer das Gefühl, das kann nie so gut versorgt sein wie zu Hause.
Mhm, verstehe. Um das mal direkt vorwegzunehmen, ich glaube, dieser Begriff weggeben beschreibt, glaube ich, nicht wirklich das, was sich an alternativen Perspektiven eröffnet für Eltern, die ein schwerstbehindertes Kind haben. Ich sage das deswegen, weil unser Sohn Philipp in einer wunderbaren Einrichtung war, in der Blindenschule in Friedberg, in einem Internat, wo er zuerst in allen Ferien und auch am Wochenende zu Hause war. Aber hinterher, als er schon älter war, dann auch mal in den Ferien dort bleiben konnte. Und ich kann nur sagen, abgesehen von der Frage der Belastung, was die Herausforderung, das Wachsen meines Kindes angeht oder unseres Kindes, bin ich sehr, sehr froh, dass Philipp dort war. Also ich glaube, es gibt durchaus Möglichkeiten, Einrichtungen zu finden, seien es Schulen, Internate oder auch Dauereinrichtungen, wo Kinder entsprechend gefördert werden. Und ich glaube, da sind wir dabei, welchen Schritt Maike unternommen hat. Du hast dafür sicherlich auch deine Gründe. Dein Sohn Ben ist, seitdem er 2,5 Jahre alt ist, in einer Einrichtung. Kannst du uns mal kurz da mitnehmen, was für eine Einrichtung ist das?
Ja, gut, hätte ich mich besser vorbereiten müssen.
Nein.
Das ist, ich glaube, letztendlich ursprünglich waren das Nonnen, die das gegründet haben vor vielen, vielen Jahren. Und das ist auch irgendwie ganz schön, weil inzwischen sind auch manchmal noch so Routinen da geblieben, also so wie die Wäsche machen zum Beispiel und so. Das ist halt immer noch so in denen drin, die haben so ihre Abläufe. Und das nennt sich eigentlich wie so ein zweites Zuhause. Also es ist keine klinische Einrichtung, es ist bunt, es ist fröhlich. Es ist eher wie so eine WG. Genau, die wohnen da zu 8 in der Wohngruppe. Im ganzen Haus gibt es aber mehrere Wohngruppen, auch für Erwachsene mit Behinderung. Und genau, da sind sie zu 8. Und ich fand das gerade interessant, was du sagtest, Katrin, mit diesem Wort weggeben. Weil wir wussten auch immer nicht, wie nennen wir das. Weil er ist ja nicht ausgezogen. Also er hatte nicht gesagt mit 2,5 Jahren so, tschüss, ich ziehe jetzt aus. Und es war ja ein Weggeben. Also ich habe nie wirklich einen Begriff gefunden, der das besser beschreiben konnte. Auch wenn ich es natürlich schweren Herzens getan habe, ihn abzuziehen. abzugeben.
Aber zeigt sich darin nicht oder spiegelt sich in diesem Wort und in dieser Perspektive nicht auch ein bisschen, sag mal, diese anklagende Haltung einer Gesellschaft, die sich anmaßt, darüber ein Urteil zu fällen?
Ja.
Also ich kann das diesen Begriff überhaupt nicht nachvollziehen, weil er... Ich bin ein bisschen in der Mitte. Philipp war bis zu seinem 11. Lebensjahr zu Hause. Einfach auch aufgrund der Umstände, in denen wir gelebt haben. Wir haben lange Jahre auch im Ausland gelebt mit Philipp und Alexandra. Und wir haben dann irgendwann entschieden, auch weil wir der Beratung gefolgt sind von Profis, von der Lebenshilfe, die gesagt haben, ja, auch ein schwerbehindertes Kind muss sich entwickeln und in einer gewissen Form abnabeln. Deswegen ist es gar nicht schlecht, diese Entscheidung zu treffen, in die Schule zu gehen. Wir haben dann gemerkt, dass mit der Schule, die Fahrten sind schwierig, sind eine viel zu große Belastung und haben uns deswegen für ein Internat entschieden. Wie wäre es denn, wir versuchen mal ein anderes Wort dafür zu finden, als weggeben abgeben, weil weg und ab ist hört sich so radikal abgeschnitten von dir an. Du hast dich ja nicht von deinem Kind getrennt.
Nee, gar nicht. Also genau das, ne? Also diese ganzen Aufgaben, die noch nebenbei laufen, sei es mit der Krankenkasse oder mit den Ärzten und so also weiter, das läuft alles weiter über mich, um da auch, wie du sagtest, Katja, so ein bisschen die Oberhand weiter drüber zu behalten. Und das ist auch individuell, ne? Weil in der Wohngruppe gibt es Kinder, die haben auch gar keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Dann übernimmt natürlich dann die Wohngruppe oder die Betreuungsbezugsperson dann zu 100% diese Aufgaben. Und das ist individuell, wie man das selber möchte. Also die nehmen mir das ab, wenn ich das nicht kann oder nicht möchte, aber sie nehmen es mir auch nicht weg, wenn ich es in meinen Händen behalten möchte. Und genau deswegen ist es definitiv kein Weggeben. Und es wird vieles dadurch natürlich leichter, aber es ist trotzdem weiterhin ja unfassbar schwer, das Kind nicht zu Hause zu haben und diesen Schritt zu gehen.
Was ist daran schwer?
Ja. Es war bei uns so, in den 2,5 Jahren, wo Ben noch zu Hause gewohnt hat, da wir hatten auch einen Pflegedienst, allerdings nicht 24/7. Das war eher weniger hier in Hamburg. Wir haben immer gekämpft, mehr zu bekommen und der Pflegedienst hat auch alles versucht, aber es war einfach in Teilen nicht möglich. Wir haben, glaube ich, erst Nachtdienste nach 2 Jahren bekommen und es ist einfach schwer, von diesem, ich bin immer dabei, was Katja auch meinte, selbst wenn der Pflegedienst da war, war ich immer mit einem Ohr oben, wenn die oben im Zimmer waren. Oder wenn die draußen waren, dann war ich immer froh, wenn die wieder da waren. Also man hatte immer das Gefühl, ich bin trotzdem noch in der 100%igen Verantwortung und am Ende bin ich die Mama, ich weiß es eh besser. Und ich muss dann dazwischen gehen und den Pflegekräften doch nochmal sagen, wie sie es vielleicht doch anders zu tun haben. Und in vielen Fällen hat man ja auch als Mama die Erfahrung und das Gespür fürs eigene Kind und das hilft auch. Und das dann auf einmal nicht mehr zu haben, das ist unfassbar schwer. Einfach den Menschen, die man ja auch noch nicht großartig kennt, dem Pflegepersonal oder den Pädagogen in der Einrichtung zu vertrauen und zu sagen, okay, ich gebe mein Kind in eure Hände. Vielleicht ist das der schönere Begriff. Das ist sehr, sehr schwer, da loszulassen. Und für mich war das sehr schwer, weil ich einfach so ein kleiner Kontrolletti bin und immer gerne, also ich rufe auch eigentlich täglich oder alle 2 Tage an und erkundige mich weiter. Wie ist es? Was hat er? Gib noch mal Tipps. Ja.
Wie würdest du dein Verhältnis zu deinem Kind beschreiben? Das ist ja nicht nur seine Papiere kontrollieren, sondern du bist ja Mutter. Also wie gestaltet sich dieses Verhältnis zu deinem Kind?
Also durch die Wohngruppe durfte ich auch wieder mehr Mutter sein. Also ich war dann einfach durch diese extreme Belastungssituation hier zu Hause und es waren wirklich 2,5 Jahre keine Nacht durchschlafen, keinen Pflegedienst, der immer da war, 14 Krankenhäuser, in denen wir waren. Also ich war irgendwann in so einem Modus, wo ich wirklich viel mehr Anwältin und vor allem Krankenschwester und Ärztin war. Also wir hatten ein Palliativteam auch an der Seite, was uns toll unterstützt hat, aber die letztendliche Entscheidung war nicht, welche Medikamente, also Notfallmedikamente gebe zu Sedierung, weil das ihm einfach schlecht geht. Und es war fast täglich so. Die musste ich treffen oder mein Mann und ich. Und diese Entscheidung, jeden Tag neu zu treffen, gebe ich jetzt das Medikament, damit er Ruhe hat, damit er schläft, das bringt einen ja aus dieser Mutterrolle raus. Und durch die Wohngruppe konnte ich das jetzt in Teilen natürlich abgeben. Das heißt, wenn ich ihn sehe, bin ich wieder Mama. Dann lese ich ihm vor, ich massiere ihm die Hände, wir gehen spazieren. Das ist ganz schön, da wieder in die originäre Rolle reinzuschlüpfen.
Hier in unserem Podcast wollen wir immer die beiden Perspektiven zu Wort kommen lassen, die von Menschen, die direkt in der Situation sind, und auch von Menschen, Expertinnen und Experten, die darüber forschen, ein bisschen den Blick von außen haben, die allgemeinen Prinzipien dahinter sehen und uns erklären können. Und heute haben wir Frau Professorin Dr. Christa Büker, Professorin für Pflegewissenschaft, und sie erklärt uns, warum es so wichtig ist, dass Eltern auch Eltern sein dürfen ohne Schuldgefühle.
Ja, für die Eltern ist das schon eine sehr besondere Situation. Sie sind nicht nur Pflegekraft, sie sind ja oft auch Co-Therapeut. Das heißt, sie müssen zu Hause Übungen weiterführen und das Kind versuchen auch immer wieder auch zu fordern, zu aktivieren. Und das ist eigentlich ja erstmal gar nicht so unbedingt ihre Rolle, die Pflegekraft und die Co-Therapeutin zu sein. Und da kommt dann das Elternsein unter Umständen zu kurz. Und deswegen ist es für Eltern sehr wichtig, auch mal aus diesen Rollen herauskommen zu können und wirklich nur Eltern zu sein. Ja, ich denke, das kann nur passieren, indem man sich erstmal so viel Unterstützung wie möglich zu Hause holt. Also nicht sagt, ich schaffe das alles alleine und ich mache das alles alleine, sondern ganz früh schon zu überlegen, wie kann ich mich auch entlasten? Also einmal, um mir selbst auch gerecht zu werden, um aber auch wirklich Eltern sein zu können und nicht nur Pflegekraft und Therapeutin. Dass man versucht, verschiedene Hilfen zu organisieren, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ihr habt jetzt beide gesagt, es ist wichtig, eure Kinder zu lesen. Es ist ja keine normale Form der Kommunikation, wie wir so miteinander kommunizieren, über Worte, Gesten und ja, eigentlich sehr klare Dinge, sondern das sind die feinen Äußerungen, die man im Blick haben muss. Hast du das Gefühl, dort, wo Ben jetzt ist, dass die Menschen, die ihn versorgen, das im Blick haben? Kommunizierst du mit ihnen darüber?
Ja, also eindeutig. Das war wirklich schön, also diesen Schritt zu gehen, das war unfassbar schwer. Und ich bin eigentlich in diese Situation rein aus verschiedensten Gründen und vor allen Dingen auch purer Überforderung ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe gedacht, das wird sowieso nicht funktionieren. Was soll denn da funktionieren, was zu Hause in einer 1-zu-1-Betreuung nicht funktioniert? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann haben wir gemerkt, die sehen Ben als kleinen Menschen und nicht als Patienten. Also die sagen nicht, okay, hier ist der Arztkoffer, was können wir geben? Natürlich haben die das auch im Repertoire, aber die haben immer als erstes gesagt, das ist Ben, der braucht jetzt Ruhe. Also wir haben durch die Wohngruppe gelernt, Ben möchte nicht immer in der großen Runde sein, wo alle sind, wo Trubel ist, sondern Ben sitzt ganz viel allein in seinem Zimmer, teilweise ohne Geräusche oder mit einer Tonibox laufen. Und das ist so das, was die uns auch gespiegelt haben, dass sie die Erfahrung selber gemacht haben, dass er das braucht. Und deswegen, ich glaube, die meisten von denen, das ist zum Glück ein sehr stabiles Team inzwischen, von 5 Angestellten tagsüber und dann haben sie noch mal welche im Nachtdienst, die können ihn schon in der Regel recht gut lesen. Was nicht heißt, dass ich als Mutter oder wir, mein Mann als Vater, nicht dann doch auch andere Dinge vielleicht anders lesen würden. Das kann natürlich sein.
Ja. Katja, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, wenn man eine Entscheidung trifft, wie du sie getroffen hast oder wie eure Familie sie getroffen hat? Du hast schon erwähnt, ihr habt einen ständigen Pflegedienst im Haus. Das ist ja etwas, mit dem muss eine Familie auch umgehen können. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die hat mich irgendwann ja schon ein bisschen gestört, weil man hat ja wenig dann noch Privatsphäre.
Ja.
Nimm uns mal mit in deinen Alltag. Was was muss erfüllt sein in einer Familie und wo sind auch Grenzen, würdest du sagen?
Ja, was muss erfüllt sein? Also zunächst würde ich auch gerne nochmal sagen, dieses Abgeben war von mir in keiner Weise negativ gewertet.
Ja.
Und ich habe völlig vollsten Respekt auch allen anderen Entscheidungen gegenüber. Vielleicht hätte ich auch eine andere Entscheidung getroffen, wenn ich ein anderes Kind mit einer anderen Form von Behinderung hätte. Wir haben uns jetzt für diesen Weg damals entschieden und der ist auch überhaupt nicht leicht, auch mit Pflegedienst. Wir haben viel Aufwand oder ich sag mal, ich habe viel Aufwand betrieben, auch organisatorischer Art, um Salome hier bei uns zu Hause ein gutes oder bestmögliches Leben zu bieten. Wir haben jetzt kürzlich erst nochmal umgebaut bei uns im Haus, dass sie eine, ja, so eine Art eigene kleine Einliegerwohnung bekommen hat und unseren Wohnteil aber auch ein bisschen abgegrenzt haben, damit wir auch mal die Tür zumachen können und mal einfach nur mit unseren anderen Kindern was machen können oder ich einfach auch mal in Ruhe mit meinem Mann bei uns im Wohnzimmer sitzen kann, ohne dass man ein Rein und Raus von Pflegekräften hat. Genau, man muss lernen, sich abzugrenzen. Das in jedem Fall. Aber ja, man hat andererseits auch eigentlich viele Möglichkeiten bekommen durch die Möglichkeiten Pflegedienst, also Intensivpflegedienst kommt nach Hause. Man kann heutzutage persönliches Budget beantragen. Es sind Hilfen da. Leider sind sie bei unseren Behörden immer noch nicht richtig angekommen. Das ist dann wieder der nächste Kampf, den wir Eltern führen müssen, dass man um alles kämpfen muss. Das macht unseren Alltag sehr schwer, dass man um jede Hilfe, um jedes Hilfsmittel, um jede Förderung, um alles kämpfen muss. Andererseits bin ich total glücklich, wenn ich sehe, wie selbstverständlich Salome auch in unserer Familie von ihren Geschwistern aufgenommen wird. Also die beschäftigen sich alle gerne mit ihr. Sie ist auch in die Abendroutine von uns mit einbezogen. Also mein Mann, der spielt zum Beispiel Gitarre, der spielt jeden Abend fast jeden Abend, wenn er zu Hause ist, für Salome Gitarre. Sie liebt Musik, sie entspannt dabei, sie lächelt. Ihre Schwester liest ihr ganz oft vor. Das sind so Dinge, wo ich denke, ach, das ist schön. Sie genießt das. Ihre Geschwister machen das gerne. Und soweit es uns möglich ist, geht es ihr bei uns gut.
Wir wissen von Gesprächen auch mit anderen Familien, dass irgendwann ein Punkt kommt. Da ist man als Mutter, Vater, in der Regel sind es ja die Mütter, die die Hauptbelastung tragen, so sehr überlastet, dass sich die Frage stellt, kann man das selbst noch so weitermachen? Wo ist der Raum für mich als Mutter? Bist du mal an so einem Punkt gekommen? Also man sagt, normalerweise ist das so, wenn die Kinder so 13, 14 sind, also dann ist der Punkt erreicht, da ist dann die Belastung einfach auch so groß, dass man sich so eine Frage stellt. Kannst du das nachvollziehen? Warst du in so einer solchen Situation?
Ja, und immer wieder. Also diese Punkte, die kehren immer wieder zurück. Vieles steht und fällt mit Salomes Befinden, also mit ihrem gesundheitlichen Zustand, wenn wir gerade eine gute Phase haben und man sich selbst auch ein bisschen zurückziehen kann, vielleicht auch mal Ausflüge machen kann, vielleicht sogar über Nacht irgendwo hinfahren kann mit den anderen Kindern und weiß, Salome gut versorgt zu Hause. Und ich bin mir sicher, sie hat gerade keine schwierige Phase zu Hause, dann kann man auch mal durchatmen. Aber es ist immer wieder, die Belastung ist immer spürbar. Also die ist permanent da. Und in Zeiten, wo die Gesundheit natürlich dann noch zusätzlich schwierig ist, wo viele Entscheidungen nötig sind, wie Maike auch schon sagte, Notfallmedikament, ja oder nein, was muss gegeben werden, wie intervenieren wir, wie sind die nächsten Schritte, da fällt oft alles über einen herein. Also es gab Zeiten, wo ich eigentlich keine Nacht durchschlafen konnte, weil ich immer mit einem Ohr an dem Monitor, ich habe immer alle Türen offen gelassen, ob ihr Monitor Alarm schlägt oder nicht, ob ich das Sauerstoffgerät rattern höre, ist alles in Ordnung, läuft's, und manchmal bin ich dann auch schweißgebadet nachts wach geworden und habe schon irgendwas geträumt, dass wieder irgendwas ist. Ja, also es ist, das kehrt immer wieder.
Katrin, ich höre sehr gespannt eurem Gespräch zu und will mal ganz kurz unterbrechen, um die Ebene der Expertise von Frau Professorin Dr. Christa Büker noch einmal zur Einordnung dazu zu holen. Ja, es ist diese Dauerbelastung, es ist dieser Schlafmangel, und das macht eben auch frühe Entlastungen so wichtig.
Ich habe vor 5 Jahren eine Untersuchung durchgeführt zum Thema Gesundheit von pflegenden Müttern, weil ich auch in meinen vielen vorherigen Gesprächen mit pflegenden Müttern immer wieder gesehen habe, dass sie gesundheitlich offensichtlich sehr stark belastet sind durch diese langjährige Pflegesituation, und habe gedacht, das möchte ich doch mal unbedingt wissenschaftlich untersuchen, welche gesundheitlichen Belastungen sind, welche Anforderungen der Pflege es vor allen Dingen sind, die diese gesundheitlichen Belastungen auslösen, und gibt es auch schon von den Müttern bestimmte Strategien, mit diesen gesundheitlichen Belastungen umzugehen. Ich habe zunächst mal geschaut, also was sind überhaupt die Faktoren auf die Gesundheit, und die sind natürlich vielfältig. Das sind die körperlichen Faktoren, zum Beispiel eben das Heben und Tragen des Kindes, die Transferleistungen. Je größer das Kind wird, umso schwieriger wird es ja, das Gewicht nimmt zu, und Heben, Tragen, Transferleistungen sind natürlich für den Rücken sehr belastend. Je nachdem, um welche Behinderung es sich handelt, kommt es zu einschießenden Spastiken bei den Kindern oder zur Abwehrhaltung der Kinder. Auch das belastet den Rücken zum Beispiel. Sehr belastend sind die nächtlichen Pflegeeinsätze, wenn die Mütter nicht durchschlafen können und über viele Jahre hinweg eben auch die nächtlichen Einsätze leisten müssen. Häufige Krankenhausaufenthalte mit Kindern ist auch hochbelastend für die Mütter, die dann eben natürlich in der Regel meistens mitkommen ins Krankenhaus, aber eine unglaubliche Erschöpfung in dieser Zeit erfahren. Also ich berichte meistens über die Mütter einfach, weil ich die besonders im Fokus hatte. Die Mütter sind in den ersten Jahren oder in der ersten Zeit voll auf das Kind fokussiert und gar nicht auf sich selbst. Und sie nehmen erst im Laufe der Zeit wahr, wenn diese Erschöpfung um sich greift, dass sie unbedingt etwas auch für sich selbst tun müssen. Und dass sie letztlich nur diese Situation aushalten, wenn sie auch ein gewisses Maß an Selbstsorge betreiben. Und die Strategie dazu, die sind sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Viele Mütter sagen, also Bewegung und Sport tut ihnen einfach gut, wenn sie regelmäßig in der Hinsicht aktiv sein können, oder Entspannungsmaßnahmen bewusst durchführen. Manche gehen auch zu Physiotherapie oder zu Massagen. Ganz wichtig sind, dass Hobbys weiter ausgeübt werden können, oft auch nur in einem sehr begrenzten Maße, aber dass man doch noch gewisse Freizeitaktivitäten für sich durchführen kann. Berufstätigkeit wurde auch mehrfach genannt als wichtige Strategie zur Gesunderhaltung. Einmal nicht wahrgenommen zu werden als Mutter eines behinderten Kindes, sondern wirklich als berufstätige Person und dadurch auch nochmal eine andere Anerkennung zu erfahren. Manche Mütter hatten sehr unterschiedliche Strategien, wie den monatlichen Kinobesuch oder Gartenarbeit. Also das war einfach ganz, ganz unterschiedlich. Oder eine Mutter hat mal gesagt, sie geht einmal in der Woche zum Chor, zum Singen, und das ist ihr heiliger Abend. Und das sind so die Kleinigkeiten, die die Mütter aufrechterhalten, die unglaublich wichtig sind, um den Alltag durchhalten zu können.
Schlafmangel, das wirst du auch kennen. Ich frage mich auch immer, wie du in deinen Reportagen irgendwie ein Auge zukriegst. Aber wie war das damals bei euch, als ihr sagen auch Tag und Nacht Sorge hattet?
Schlafmangel ist ein Riesenproblem, und das ist auch etwas, was einem natürlich die Kraft und die Ressourcen nimmt. Da braucht man schon eine gewisse Disziplin. Ich glaube, wir wissen heute natürlich viel mehr, wie wichtig Schlaf ist. Aber ich kann nur jeden dazu ermuntern, der in einer solchen Situation ist, wirklich darauf zu achten, dass er genug Schlaf bekommt. Weil sonst kann man einfach diese Leistung auf Dauer nicht abrufen.
Ja, Und deswegen hören wir jetzt nochmal weiter dein Gespräch mit den Müttern mit der großen Frage, was für eine Form von Betreuung ist es jetzt?
Ja, ich könnte mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, sie ist jetzt 17, den Schritt, also wir haben jetzt so viel Organisation und Aufwand da reingesteckt, dass sie hier leben kann bei uns. Sie hat einen eigenen kleinen Wohnbereich, sie hat 24 Stunden Betreuung. Man könnte noch mit Assistenten zusätzlich über das persönliche Budget arbeiten. Ich könnte es jetzt auch nicht mehr rumdrehen, glaube ich.
Also wenn ich euch so zuhöre, dann fällt mir auf, eine perfekte Lösung gibt es nicht. Eine wirklich tolle Lösung gibt es nicht, wenn es um die Frage geht, wie lebe ich mit meinem schwerstbehinderten Kind? Denn das ist ja eigentlich die Grundsatzfrage, über die wir hier sprechen. Es ist immer davon abhängig, welche individuellen Bedürfnisse das Kind auch hat. Und für manches Kind ist die Situation zu Hause eher geeignet, als in einer Einrichtung zu sein. Für ein anderes Kind ist vielleicht genau das Gegenteil richtig. Und dann ist ja auch die Frage, ja, was ist für die Eltern oder für die Familie machbar, stemmbar? Eine andere Frage, die sich für mich stellt, ist, wir wissen ja als Eltern alle, es kommt irgendwann der schmerzliche Prozess. Da müssen wir uns von unseren Kindern lösen, dann nabeln die sich ab. Und ich fand das ganz interessant, weil in der Schule von unserem Sohn Philipp haben mir die Betreuer, er hatte auch ganz tolle Pädagogen, Pädagoginnen, gesagt, diesen Prozess erleben wir natürlich auch bei schwerstbehinderten Kindern. Die haben auch solche Prozesse wie Pubertät. Vielleicht äußern die sich nicht, indem sie uns, was weiß ich, irgendwas vor die Füße schmeißen, aber sie äußern sich in anderer Form. Kannst du das nachvollziehen, Katja? Und was bedeutet das für eure Familie?
Ja, also Salome ist ja jetzt schon 17 und sie ist ja eigentlich durch die Pubertät schon durchgegangen oder ist noch mittendrin. Bei Salome haben wir es in erster Linie daran gemerkt, sie war als Kleinkind und etwas älteres Kind ein ganz, ganz fröhliches Mädchen. Sie hat unheimlich viel gelacht, war immer am Strahlen und hat ganz fröhliche, also sie lautiert ja und hat immer ganz fröhliche Geräusche gemacht. So mit Einsätzen der Pubertät nahm das ab. Und jetzt kommt das Lachen auch wirklich nur noch selten. Wir haben dann oft mit unserer Ärztin, wo wir ja auch sehr regelmäßig sind, darüber gesprochen. Und sie sagte, hat sie Schmerzen? Geht's ihr nicht gut? Ist irgendwas? Hat sich irgendwas verändert? Bis dann mein zweiter Sohn in die Pubertät kam und ich dann irgendwann zur Ärztin sagte, der lacht jetzt plötzlich auch nicht mehr. Also das ist so ein Prozess, wo ich gedacht habe, okay, das war bei Salome ganz genauso. Da habe ich es jetzt nur so ein bisschen zeitversetzt an meinem Sohn dann irgendwann wahrgenommen, wo ich gedacht habe, naja, die Pubertät ist dann vielleicht so eine Zeit, wo dieses immer fröhliche und lächelnde aufhört und wo man dann so eher so ein bisschen meckerig, motzig. Und das habe ich bei Salome auch sehr gemerkt. Also, dass sie oft geschimpft hat in ihrer Art, mit ihren Lauten. Aber dass diese komplette Fröhlichkeit, die ist so ein bisschen weggegangen.
Und der Prozess der Ablösung, ist das etwas, mit dem ihr euch auch konfrontiert seht? Oder sagst du, das ist ein Prozess, der da nicht stattfindet?
Ja, also Ablösung im Sinne, sie ist ja immer auf irgendjemanden angewiesen. Sie kann sich ja in diesem Sinne nicht so lösen, weder von uns noch von der Pflege, ist für mich schwer zu greifen, dieses Wort Ablösung. Wie soll sich Salome ablösen?
Michael, du hast die Entscheidung, für Ben eine Einrichtung zu suchen, sehr früh getroffen. Wie siehst du perspektivisch die Entwicklung deines Sohnes und was bedeutet das auch für deine Familie?
Wie meinst du das genau? Also bei Ben ist es so, dass er letztendlich seit dem er ein Jahr ist und dann hatte er nochmal einen Rückfall durch einen Status Epilepticus. Er ist eigentlich ja auf einem Stand von einem wirklich kleinen Baby, motorisch gesehen. Und dieser Stand ist unverändert. Also wir wissen, dass es eine lebensverkürzende Diagnose ist. Es gibt keine Entwicklung, wenn dann gibt es in den letzten Monaten und Jahren schleichende Verschlechterungen, die sehen wir. Also von dem her ist das schwierig zu beantworten.
Als ihr die Entscheidung getroffen habt, nach einer Einrichtung für euren Sohn zu gucken, die auch spezifisch passt, was war das größte Problem? Mit was muss man da rechnen, wenn man eine solche Entscheidung trifft?
Also ein ganz großes Problem ist, dass es viel zu wenig Einrichtungen gibt, die überhaupt passen und auch noch im nahen Umfeld. Bei uns hier in Hamburg gibt es 10 Minuten entfernt eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die aber nicht für so schwerstkranke Kinder, also Ben ist ja nicht nur behindert, sondern er hat ja auch einfach eine schwere Erkrankung. Das heißt, der Monitor läuft, der Sauerstoff läuft immer mal wieder. Und da war die Einrichtung einfach die falsche. Und deswegen mussten wir uns dann in Lübeck und in Kiel Einrichtungen angucken, weil es in Hamburg einfach nichts anderes Adäquates gab. Und haben uns dann für Kiel entschieden. Und das ist natürlich, also am Ende muss man sich, es war für uns eine reine rationale Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, weil irgendwann dieser Punkt kam von heute auf morgen, wo es nicht mehr ging. Und dann für die Einrichtung haben wir uns aber, ich glaube, so mit dem Bauch und dem Herzen entschieden, weil wir uns einfach wohlgefühlt haben.
Ja.
Aber das war schwierig, weil die Auswahl nicht so groß war.
Ja, das ist ein Problem, mit dem sich auch unser Verein befasst. Wir haben im Philipp-Julius-Verein einen Pflegemonitor, wo wir zumindest versuchen, in der Orientierung ein bisschen Unterstützung zu geben, dass man sich angucken kann, wo sind Einrichtungen, die passen, die auch mit der Erkrankung meines Kindes umgehen können. Also das waren wirklich sehr, sehr wertvolle Einsichten. Danke, dass ihr uns da so mitgenommen habt und diese doch sehr persönlichen Dinge mit uns geteilt habt. Was ich mitnehme, ist, es gibt nicht einen klaren Weg, sondern es ist immer eine unglaublich schwere Entscheidung, vor der alle Eltern stehen, wo man sich vielleicht auch mit anderen Betroffenen austauschen kann. Ich glaube, ihr habt uns hier auch ein bisschen einen Einblick gegeben, was es braucht, um die Entscheidung für den einen oder anderen Weg zu treffen. Vielleicht gibt es auch Zwischenwege, die man wählen kann, aber Information ist hier, glaube ich, eine sehr wertvolle Grundlage, auf der man auch so eine Entscheidung treffen kann.
Ja, nee, ich finde es einfach auch, was Katja am Anfang sagte, das ist, oder auch du, Katrin, eine ganz individuelle Entscheidung und es gibt kein richtig und es gibt kein falsch und es wird immer schwierig sein, egal in welcher Situation man ist und das entscheidet man für sich und sein Kind und es muss auch nicht immer so eine Extremsituation sein wie bei uns. Also das möchte ich auch nochmal betonen, es geht nicht darum, dass man das nur darf, wenn es ganz schlimm ist. Sondern ich habe zum Beispiel Kontakt zu einer Familie, die haben jetzt die Herausforderung, die beste Schule, die ist weiter weg. Und es ist entweder jeden Tag das Kind morgens und abends 1,5 Stunden in den Bus setzen oder halt in ein Internat geben. Das ist ja eine ganz, ganz andere Entscheidung als die, die ich getroffen habe. Aber sie ist genauso schwer und genauso wichtig, ne?
Ja, ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt. Es ist immer eine individuelle Entscheidung. Und natürlich ist, sagen wir mal so, der gesellschaftliche Druck, den muss man, glaube ich, einfach aushalten, weil doch das Verständnis oft fehlt, ne?
Das war bei mir interessant, ist, also sonst denkt man ja immer, oh, was denken die anderen, was, ne, wie werde ich bewertet? Aber bei mir war diese Entscheidung, die kam aus dem tiefsten Herzen, weil ich wusste, es ist das Beste für Ben, so absurd das klingt. Und deswegen habe ich da immer offen drüber gesprochen, weil ich gedacht habe, es ist mir in dem Moment so egal, was die anderen denken, weil keiner kann das verstehen. Keiner kann sich da reinfühlen. Und wenn mich deswegen jemand verurteilt, dann ist das so. Dann kann ich nicht weiterhelfen. Genau.
Ich glaube auch, die Entscheidungen, die werden wirklich ganz tief innen getroffen, so von den Eltern. Also man weiß dann einfach, ist es das, was das Kind braucht, was die Familie braucht? Können wir das stemmen zu Hause überhaupt? Hängen ja auch viele Faktoren dran. Also wenn Wenn mein Mann jetzt nicht gesagt hätte, ich schaffe das auch hier alleine, unsere Familie zu versorgen, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Muss man ja auch dann gucken, ob man das alles organisiert bekommt, dass man es überhaupt schafft zu Hause. Hm. Oder vielleicht ist die Entscheidung dann doch besser, einen anderen Weg zu gehen.
So viele verschiedene Perspektiven. Ein Schlüssel, viele Türen haben wir diese Folge genannt mit den verschiedenen Betreuungsformen. Ja, ich nehme so mit, was es braucht, sind gute Strukturen, verlässliche Entlastung und auch gesellschaftliche Anerkennung für alle, die da wirklich Tag und Nacht etwas tun, was ja so wenig gesehen wird auch, oder?
Ja, ich glaube, das ist das größte Problem, dass das eben nicht unter dem Radarschirm der Öffentlichkeit ist. Diese ungeheure Leistung, die Eltern erbringen, die wirklich ein schwerstbehindertes Kind, egal ob jetzt mit Betreuung in einer Einrichtung oder nur zu Hause, pflegen. Und ich glaube, diese Anerkennung und auch aufzuhören, schlechtes Gewissen zu machen oder irgendwie zu stigmatisieren, das würde ich als Appell an die Gesellschaft sehen, ist einfach wichtig für die Eltern.
Ja, und deswegen hören wir jetzt nochmal unsere Expertin Christa Büker.
Also beeindruckend ist schon, welche Kraft, welche Stärke die Familien haben, um mit ihrer Situation umzugehen. Und die Familien sind in einer besonderen Situation, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es Familien sind, die selber irgendwie pathologisch sind. Das wird ja auch schon mal manchmal gesagt. Also die Familien sind ja selber krank. Nein, überhaupt nicht. Das sind ganz, ganz starke Familien, die über Jahre, manchmal Jahrzehnte auch etwas leisten, was ja auch einen ganz hohen gesellschaftlichen Wert hat. Und sie müssen viel mehr Wertschätzung eigentlich auch erfahren.
Und deswegen ist das auch nicht unsere allerletzte Folge, sondern eine haben wir noch. An dieser Stelle erstmal danke an Maike, an Katja und auch unsere Expertin Christa Büker. Die Folge 5 soll heißen Luft holen. Und da geht es dann ganz konkret auch darum, wie kriegt man diese Atempausen hin, die ihr auch mit dem Verein ermöglicht, aber wie kriegt man in den Alltag? Wie wichtig sind die und was haben die verschiedenen Eltern, die Betroffenen und auch die Geschwister uns da für Erfahrungen mitgebracht? Und in Folge 5 wird dann auch noch eine weitere Frau hier neben uns stehen, nämlich Manuela. Und warum? Das verraten wir nicht, aber es lohnt sich auch die Folge 5. Also erzählt weiter, dass es diesen wunderbaren Podcast ab jetzt Plan B gibt. Schickt die Links rum und freut euch auf Folge 5. Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V. und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen.